Wir begrüßen jetzt hier bei uns im Studio Mari vom IMI. Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Ja, erstmal zum IMI. Was genau ist das IMI?
IMI ist die Informationsstelle Militarisierung. Das ist ein Verein der Friedensantimilitaristischen Bewegung, 1996 in Tübingen gegründet, wo das bis heute seinen Sitz hat, hier im Sudhaus, wie die Wüste Welle. Aber also bundesweit aktiv ist und teilweise auch drüber hinaus und auch Mitglieder bundesweit hat, 300 Stück ungefähr, und die tragen den Verein auch tatsächlich. Also wir kriegen jetzt keine staatlichen Gelder oder sowas.
Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch?
Anlass der Gründung war damals die Aufstellung des Kommando Spezialkräfte 1996. Damals war es ja noch nicht so klar oder Alltag wie jetzt, dass die Bundeswehr in Dutzenden Auslandseinsätzen die ganze Zeit ist, sondern wie es in der Verfassung steht, war die Bundeswehr tatsächlich auch von der Ausrüstung her noch als Verteidigungsarmee aufgestellt. Das Kommando Spezialkräfte war aber ein Symptom vom Auftrag her, dass es immer mehr Richtung Auslandseinsätze des Militärs gehen würde, also eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Das ist eigentlich bis heute unser Thema, weil sich diese Militarisierung eben viel auch im Rahmen von EU und NATO vollzieht, beschäftigen wir uns damit, und weil es eben auch andere Tendenzen der Militarisierung, zum Beispiel der Polizei oder der Flüchtlingspolitik gibt, auch damit. Aber vielleicht auch anders als jetzt in anderen Spektren der Friedensbewegung oder so, beschäftigen wir uns eben im Kern immer mit Deutschland, deutschen Interessen und der deutschen Rolle.
Ja, Informationszentrum, wie informiert ihr? Also wie werdet ihr aktiv oder bringt die Information quasi an die Leute?
Ja, ich denke, das Wichtigste ist schon auch unsere Homepage und Newsletter. Das war damals 1996. War der Verein vielleicht auch fast so ein Pionier des neue hereinbrechenden Internetzeitalters. Aber wir versuchen auch gerade dran festzuhalten, dass wir auch viel im Print herstellen und das dann zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen. Grundsätzlich ist aber das Prinzip, alles was wir machen, gibt es auch umsonst im Internet. Und dann sind eben die Mitglieder, die Aktiven, auch sehr viel bei Vorträgen. Wir schreiben auch in anderen Zeitschriften. Manchmal interessiert sich auch die bürgerliche Presse für uns, bei manchen Themen, bei anderen gar nicht. Und wir machen auch zum Beispiel viel mit freien Radios zusammen, wie jetzt.
Was mich auch interessiert, wie kommt ihr an die Informationen ran? Weil man liest ja einiges und es ist sehr interessant, was ihr schreibt.
Ja, das hat sich auch gewandelt. Also sein Ursprung hatte das tatsächlich auch viel in lokalen Zeitungen. Also in Ende der 90er, Anfang der 2000er hat deutsche Außenpolitik nicht wie heute quasi täglich auf den Titelseiten der Zeitungen stattgefunden, sondern man hat vor allem eigentlich aus Lokalzeitungen, die über lokale Kasernen berichtet haben, hier wird ausgebaut, hier passiert jetzt das, und das wurde uns dann zugeschickt, also das war auch so ein bisschen Basisarbeit, und wenn man das zusammengetragen hat, hat sich ein Bild ergeben. Mittlerweile gibt es, und das ist auch strategisches Ziel, gibt es diesen sicherheitspolitischen Diskurs und eine Unzahl, fast schon unüberschaubare Zahl von Thinktanks, Denkfabriken, Organisationen, Strategiepapieren. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt und versucht, da den Überblick zu behalten und das zusammenzutragen, hat man schon viel. Und dann arbeiten wir natürlich auch mit Leuten im Parlament, im Europäischen und im Deutschen zusammen, teilweise auch mit den Gruppen vor Ort in den Einsatzgebieten. Das könnte auch besser sein. Ja, wir haben alle möglichen Wege, aber das Wenigste ist tatsächlich geheim.
Aber es ist viel Arbeit. Also früher war es vielleicht mehr, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man das überhaupt zusammenträgt. Ja. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich einen Wust an Informationen, was auch immer das ist, und das muss man ja auch einordnen.
Ja, genau, genau. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Feld, wo sehr viel falsche Informationen.
Ja, das ist auch das Thema, ja, des Kongresses. Da geht es ja viel um Propaganda, Gegenpropaganda.
Ja.
Vielleicht magst du dazu was sagen?
Genau, ihr habt ja jetzt am 18. und 19. November findet ja der IME-Kongress zum Thema Krieg im Informationsraum im Schlatterhaus in Tübingen statt.
Ja. Genau, also wie wir auf das Thema kamen, wir nehmen uns ja jedes Jahr ein anderes Schwerpunktthema. Dieses Mal, dass es um Informationsraum geht, hat vor allem den Anlass, dass die Bundeswehr in diesem Jahr, also 1917, ein neues Kommando Cyber- und Informationsraum aufgestellt hat. Und man denkt so, es gibt viele Kommandos, aber tatsächlich ist es auch ein eigener Organisationsbereich. Also der steht gleichberechtigt neben Heer, Luftwaffe und Marine. Gibt es jetzt also ein viertes Kommando mit, ich glaube, 14 oder 17.000 Soldaten sind dem unterstellt. Also das ist tatsächlich ein durchaus relevanter Anteil der Bundeswehr, die da eben jetzt so einen neuen Raum definieren als Schlachtfeld. Und wir finden es schon auch sehr interessant, dass es eben nicht nur der Cyberraum ist, sondern auch der Informationsraum, dass es auch um Themen wie soziale Medien geht. Wie positioniert man sich in sozialen Medien und dann auch beobachten kann, dass zum Beispiel das Zentrum für operative Kommunikation in diesem neuen Kommando drin sind. Also die beschäftigen sich nicht nur damit zu verhindern, dass andere Leute Bundeswehrrechner lahmlegen oder wie sie Rechner woanders lahmlegen können, sondern es geht schon auch gezielt darum, Informationswege, die einfach auch die allgemeine Öffentlichkeit betreffen, herzustellen oder zu unterbrechen.
Also um Information und Desinformation.
Ja, Desinformation ist natürlich immer das, was die anderen machen oder Propaganda. Und dagegen, das wurde jetzt aber auch auf EU-Ebene beschlossen und das war auch so eine andere Anreiz, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Was man selber macht, ist strategische Kommunikation und da werden die Strukturen gerade massiv ausgebaut. Also es gibt ein NATO-Exzellenzzentrum dafür, es gibt im Europäischen Auswärtigen Dienst, das ist sozusagen das EU-Außenministerium, gibt es jetzt eine Abteilung für strategische Kommunikation.
Das klingt alles immer so schön, gell?
Ja,
NATO-Exzellenzzentrum.
Ja, ja.
Ja, kannst du uns ein konkretes Beispiel nennen von jetzt aus diesem, sagen wir mal, Informationsraum, wo da was stattfand? Also vielleicht was bei den Medien bei uns ankam, an Information, Desinformation.
Also die strategische Kommunikation, sofern sie als solche in Erscheinung tritt, beschäftigt sich viel mit sozusagen der vermeintlichen Richtigstellung russischer Fehlinformationen. Und dann wird zum Beispiel, das ist ein bisschen, vielleicht kennen manche Leute den Tagesschau-Faktenfinder, also es werden tatsächliche oder vermeintliche russische Falschmeldungen aufgegriffen, und dann korrigiert. Und mit der Haltung des Korrigierens wird dann so ein bisschen die Wahrheit gepachtet. Konkret geht es zum Beispiel immer wieder darum, dass die NATO damals als Bedingung für die Wiedervereinigung Deutschlands sozusagen versprochen hätte, sich nicht näher an die Grenzen Russlands auszudehnen, wo sehr viel dafür spricht, dass es so war. Was dann aber jetzt eben von NATO- und EU-Seite geleugnet wird im Kontext von dieser Ukraine-Krise. Oder ein anderes Beispiel ist, dass auch im Kontext oder infolge der Ukraine-Krise die USA eine Brigade nach Osteuropa, nach Polen und ins Baltikum verlegt hat über Norddeutschland. Und dann haben russische Medien von 1500 Panzern berichtet. Und dann war sozusagen die Richtigstellung, dass es sich nur um, sagen wir, 200 Panzer gehandelt hätte. Und das ist irgendwie streng genommen wahr, aber da waren die Panzerhaubitzen und die Schützenpanzer dann wiederum nicht dabei und mit denen waren es dann, also so, da wird sich so ein bisschen um Fakten gestritten, aber in der Auseinandersetzung ist das tatsächlich relevant, also bei dem, was wir machen.
Ja, wie sortiert ihr das, was richtig und falsch ist dann? Was sagst du jetzt gerade, Beispiel an den Panzern? Also ist ja schwierig, denke ich, auch dahinter zu kommen, bei so viel Desinformation, die da ist. Ne?
Ja gut, man muss vielleicht auch bei manchen Sachen akzeptieren, dass man es jetzt nicht wissen kann. Deswegen versuchen wir da auch oft jetzt nicht zu schnell uns zu positionieren. Also was jetzt den Abschuss der MH17 über der Ukraine angeht oder Giftgaseinsätze in Syrien, das ist auch einfach Quatsch zu behaupten, man könnte, also bei sowas, was auch also weltentscheidend ist, ob jetzt die USA in Krieg eintreten oder nicht, bei solchen Ereignissen am nächsten Tag zu meinen, man könnte das endgültig sagen. Man kann sich natürlich fragen, wem nutzt es? Das ist natürlich aber auch keine eindeutige Lösung. Man kann sich halt angucken, welche Quellen und mit welchen Interessen berichten was und das abwägen. Und da sind wir vielleicht ein bisschen im Vorteil, weil wir eben diese Quellen und die Akteure schon ziemlich gut kennen.
Ist das vielleicht so eine, kann man vielleicht sagen, so eine Art ja, unterschwellige Weiterführung des Kalten Kriegs in Sachen in puncto Information ist?
Na, der wird jetzt richtig neu belebt, tatsächlich. Also in diesem EU-Dokument zur strategischen Kommunikation wird jetzt tatsächlich, und das ist auch ein bisschen gruselig, wird die Spionageabwehr wieder quasi angesetzt, auch auf Medien, die EU-kritische Informationen suggerieren. Die Geheimdienste werden in Kooperation mit der NATO angehalten, die Quellen und Finanzquellen EU-kritischer Informationen zu beobachten und zu analysieren, und es wird eben auch strategisch angestrebt, mit Medien innerhalb der EU, aber auch in den Zielgebieten und in den Muttersprachen, und da taucht dann neben Russisch eben auch Farsi, die Sprache, die im Iran gesprochen wird, und Arabisch auf, da Medien selber aufzubauen und mit NGOs zusammenzuarbeiten, um einfach Informationen im eigenen Sinne zu kommunizieren.
Das heißt, wurde damals noch irgendwie mit Waffen und Panzern gekämpft, wird jetzt mit Informationen umhergeworfen?
Nee, die Informationen sind damals parallel, also der Informationskrieg hat damals eigentlich parallel stattgefunden. Und was sozusagen die Intensität des Informationskrieges angeht, nähern wir uns dem damaligen Niveau durchaus an. Und die Waffen sind ja tatsächlich jetzt, also unmittelbar zwischen NATO und Warschauer Pakt, auch nicht konkret zum Einsatz gekommen. Aber diese Muskelspiele, die finden auch wieder verstärkt statt. Also die Manöver an der russischen Grenze von beiden Seiten, die sind kaum noch zu zählen. Also da läuft kontinuierlich eins, wo dann entweder die Russen auf ihrer Seite oder die NATO auf ihrer Seite rumballern und irgendwie Kampfflugzeuge Formationen fliegen lassen und irgendwelche Sachen trainieren.
Habt ihr dann damals auch schon, wenn du vorher erzählt hast, dass ihr eure Informationen eben dann zunehmend mehr auch über das Internet und mit dem Computer quasi verbreitet habt, habt ihr damals dann auch schon diese Tendenz erkannt, dass es dazu kommen wird, dass diese Information oder dieser Cyberkrieg quasi ja so stark werden wird, wie er jetzt ist?
Er hat ja tatsächlich nie aufgehört, aber die Vehemenz, mit dem der jetzt seit, also auch sicht- und nachvollziehbar, also man kann da wirklich klare Stationen nennen, über die letzten 3 Jahre intensiviert wurde, und wie eben auch so Begriffe etabliert wurden, die wir schon ganz alltäglich nutzen. Jetzt vielleicht nicht alle wirklich alltäglich, aber also diese ganze Cyber-Thematik, ne? Also da unterhält man sich ja mittlerweile irgendwie mit Fremden im Bus drüber. das ist schon auch rasant. Und das habe ich jetzt jedenfalls nicht so abgesehen.
welche Auswirkungen hat diese, ja, sag ich mal, zunehmende oder stärker werdende Cyberkrieg, wenn man so möchte, mit diesen, ja, sind wieder bei den Wörtern, welche Auswirkungen oder wo kommt es am meisten an, am stärksten, bei den Leuten im Volk, oder?
Also vielleicht bleiben wir dann nochmal beim Begriff Informationskrieg, also über die Cyberkomponente, das eher technische, da werden wir uns im Kongress auch beschäftigen, aber ich finde wichtig bei dieser Information und Gegeninformation, Propaganda-Auseinandersetzung, dass das meiner Meinung nach zu einer spürbaren Verunsicherung der Leute beiträgt. Also es gibt eine Überinformation, aber man kann eigentlich keiner Information mehr trauen. Und ich glaube, dass damit wesentlich auch die Grundlage geschaffen wird für so Verschwörungstheorien, auch so obskure Teilöffentlichkeiten wie hier die Reichsbürger und solche Sachen. Also das ist so eine Überinformation mit parteiischer oder strategischer Information letzten Endes dann dazu führt, dass viele Menschen gar nichts mehr trauen und sich dann irgendeine obskuren Gegenöffentlichkeit sozusagen dann ganz anvertrauen. Und das sind ja teilweise auch sehr gefährliche, sehr rechte Bewegungen. Also ich glaube, dass das, also diese Fake News-Thematik und auch was man jetzt über diese rechten gesellschaftlichen Gruppierungen hinter Donald Trump und so weiß und erfährt, dass das letzten Endes auch alles dann miteinander zusammenhängt.
Mhm. Wie siehst du denn die Medien, die großen Medien, die wir ja haben, wie gehen denn die damit um? Sind die überhaupt in der Lage zu unterscheiden zwischen Fakten und diese ganzen Cyber-Infos, die da reingeschoben werden?
Also ich bin da mittlerweile tatsächlich auch sehr, sehr kritisch. Ich finde die sehr, sehr parteiisch. In der Ukraine-Krise, auch in anderen Fällen, also aktuell mit dem Korea-Konflikt, da wird sehr oft eigentlich suggeriert, dass Südkorea und USA tatsächlich Verbündete wären und die USA Südkorea schützen würden. Also da habe ich neulich bei Tagesschau gelesen, als hier Donald Trump angedroht hat, Nordkorea zu vernichten, dass es Zustimmung aus Israel und Südkorea gegeben hätte. Was natürlich Quatsch ist. Also jeder, der sich überlegen kann, dem ist klar, dass es für sowas keine Zustimmung in Südkorea geben kann. Also die Leute wohnen nebendran, ne? Die wissen, was passiert, wenn da eine Atombombe runterkommt, und die haben Verwandtschaft da drüben und so. Also das ist so ein Beispiel bei der Ukraine-Krise auch. Jetzt bei so Konflikten in Syrien, ich finde das tatsächlich sehr parteiisch, und ich glaube, da muss man den meisten sozusagen öffentlich-rechtlichen Medien auch wirklich einen Vorwurf machen, und man muss sich damit auch auseinandersetzen, weil, also ich sag mal so, in Punkten trifft der Begriff Lügenpresse auch eigentlich zu. Er wurde halt von einer total falschen politischen Ecke, also von den Rechten sozusagen, besetzt, und sie haben damit vielleicht auch viele Leute angezogen, die diese Verunsicherung und auch eine Wut irgendwie drüber spüren, so, ne? Also von den eigenen Gebühren angelogen zu werden. Aber ehrlich gesagt geht's mir auch manchmal so, und da müssen wir vielleicht jetzt auch von der linken Seite mal zu einer Auseinandersetzung und auch zu einer Medienkritik kommen, die dann aber jetzt eben da nicht irgendwelche finsteren Hintermänner, sondern auch strukturelle Ursachen irgendwie ausmacht oder benennen kann.
Es gibt ja auch noch, eigentlich nur noch wenige wirkliche Korrespondenten und Reporter,
ja,
auch
ja,
für öffentlich-rechtliche Medien. Ne? Also, ob das eine Verschwörung ist, ist die Frage, ist einfach vielleicht auch eine Überforderung, ne? Von den Medienmachenden, könnte ich mir vorstellen. Ich bin ja auch Medienmachende, Medienschaffende, und ich bin oftmals desorientiert. Was stimmt jetzt, was stimmt nicht, gerade in dem ganzen Krieg.
Ja, aber es ist ja schon erstaunlich, dass da Medien wie die Wüste Welle im Grunde viel mutiger sind, indem sie ein breiteres Spektrum an Medienschaffenden, denke ich, zulassen und auch an Meinungen reinholen, als jetzt zum Beispiel die öffentlichen Rechtlichen, die sich da immer so im gleichen Pool von Experten irgendwo bewegen und wo wirklich ein sehr kleines Meinungsspektrum letzten Endes abgebildet wird. Also das müsste, dieser Überforderungsbegriff, also da stimmt bestimmt was dran, aber man lässt sie da vielleicht auch ein bisschen zu leicht davonkommen. Also das finde ich schon bemerkenswert. Also wir haben ja jetzt auch Leute eingeladen von verschiedenen, also verschiedene Medienschaffende für die Abschlussdiskussion vom Kongress. Da ist dann das Kontext Wochenzeitung dabei, kommt auch jemand von freien Radios. Finde ich schon bemerkenswert, dass die Qualität in solchen selbstgemachten Medien oft dann auch noch ehrenamtlich tatsächlich besser ist. Oder auch die Frage von einer Wochenzeitung, die dann eben nicht genötigt ist, zu jeder Sau, die's grade, die gerade durchs Dorf getrieben ist, sofort auch eine Meldung zu übernehmen, die dann einfach notgedrungen eine Meldung von anderen, also von den Agenturen ist, sondern auch die Möglichkeit hat, mit einer Distanz von ein paar Tagen sozusagen selber auch nochmal zu überlegen, was war jetzt die Woche wichtig und wozu können wir was sagen.
Na gut, wir haben diese Blasen, alle schreiben irgendwie voneinander ab in den Medien, aber keiner hat mir nachgeprüft, was ja eigentlich wirklich Sache ist. Ne?
Am 18. und 19. November findet der Kongress im Schlatterhaus in Tübingen statt. Ja, was gibt's da zu sehen und zu hören?
Ja, der Kongress findet ja jedes Jahr statt, aber zu einem unterschiedlichen Thema, auch jetzt schon seit einigen Jahren im Schlatterhaus. Da sind im Durchschnitt tatsächlich so 100 Leute als Zuhörerinnen da. Das meiste sind, das wird auch manchmal kritisiert, sind so dann Vorträge von 20 bis 40 Minuten oder dann gleich mehrere Vorträge hintereinander und anschließend Diskussion. Und dieses Jahr wird es unter Titel Krieg im Informationsraum einerseits um die Aspekte Propaganda gegen Propaganda gehen, auf der anderen Seite aber auch um sozusagen die militärischen Strukturen in dem, was Sie als Informationsraum, also die militärischen Kommunikationsstrukturen gehen, mit denen eben auch unglaublich gutes Geld zu verdienen ist für die Rüstung gerade.
Am Freitag ist ja auch das Motto dann der 30 Milliarden Euro Preis, Witziges und Irrwitziges aus der Rüstung.
Ja, 30 Milliarden Euro Preis spielt eben darauf an, dass ja jetzt die vergangene Regierung und auch die wahrscheinliche zukünftige und im Grunde auch die Regierung davor der NATO eben zugesagt haben, 2% vom Bruttoinlandsprodukt für die Rüstung und das Militär auszugeben. Und das wäre im Fall Deutschlands fast eine Verdopplung. Das würde 30 Milliarden Euro zusätzlich für den Militärhaushalt bedeuten. Und ich mag ihn ja sonst nicht so, aber Sigmar Gabriel hat ja gemeint, wir wissen gar nicht, wo wir die ganzen Flugzeugträger parken sollen, die wir von dem Geld bauen können oder müssen, um das Geld auszugeben. Und das ist tatsächlich eine Frage. Also so leicht ist es auch nicht, einen Haushalt mal kurz fast zu verdoppeln. Und auch da deutet sich ein Zusammenhang mit unserem diesjährigen Thema an, weil wo man wirklich Geld verbrennen kann, ist eben die Kommunikationstechnik auch beim Militär. Das ist jetzt schon so. Da gibt es im Grunde wenige Firmen, die in jedem einzelnen Panzer, in jedem einzelnen Flugzeug, in jeder Kommandozentrale und zunehmend auch beim einzelnen Infanterist, Infanteristin verbaut sind. Und wenn man dann sagt, oh, diese Technik, Software ist nicht mehr sicher, die müssen wir jetzt upgraden alle 5 Jahre, dann sind das jeweils hunderte Millionen Verträge, die dafür ausgegeben werden. Damit zusammenhängend gibt es einfach die ganze Satellitenkommunikationsinfrastruktur, wo ein Quasi-Monopol zweier deutscher Firmen besteht, die da immer eng miteinander zusammenarbeiten, Airbus und OHB. Das ist auch irre, ein irrer Selbstbedienungsladen. Die lassen sich dann erstmal den Bau des Satelliten finanzieren und dass der ins All geschossen wird. Und dann betreiben sie den Satelliten für die Bundeswehr. Und dann ist das ja aber alles streng marktwirtschaftlich organisiert. Das heißt, alle 5 Jahre wird der Vertrag neu ausgeschrieben. Aber die haben ja ihren Satelliten schon da oben. Und das sind eigentlich irre Summen, also auch im dreistelligen Millionenbereich, die da immer dafür bezahlt wird, dass der Satellit, dessen Bau man eigentlich, also für das, was uns relativ banal vorkommt, nämlich, dass die Daten an den Satelliten hochgeschickt und wieder aufgefangen werden und unterwegs noch verschlüsselt werden, also da kann man tausend Panzer dafür bauen und 100.000 Schulen oder sowas. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen grob, aber es sind Unsummen, die auch dafür ausgegeben werden. Und das kann man sozusagen immer machen, ne? Auch so Cyberverteidigung, und jetzt wird mehr in die Verschlüsselung investiert. Letzten Endes sieht man da nie, was dabei rauskommt. Man weiß auch nie, ob es wirklich funktioniert hat. Ja, also da geht auch viel, auch in den militärischen Informationsraum wird unglaublich viel Geld ausgegeben.
Welche Informationen erhoffen die sich dann durch die Satelliten im All?
Naja, die sind auch einfach nötig, um miteinander zu kommunizieren, ne? Also die Kommandozentren, die liegen ja dann in Deutschland, und dann gibt es im Einsatz noch so einen Einsatzhauptquartier in dem Einsatzland oder manchmal auch im Nachbarland. Und dann gibt es eben die Truppen im Feld, und die müssen alle miteinander kommunizieren, und das läuft über Satellit. Und jetzt ist eben zunehmend die Vision, also es ist auch so Computerspiel-Visionen, die da Rüstung und Militär dominieren, dass da dann im Grunde jeder Soldat noch seine Helmkamera hat und das in Echtzeit, also dann das Bild der Helmkamera in Afghanistan sozusagen im Hauptquartier abgerufen werden kann. Und eine wichtige Quelle dafür, dass man immer mehr Bandbreite braucht, sind eben auch die Drohnen, von denen es schon tatsächlich immer mehr gibt. Also da sind ja manchmal Dutzende, manchmal 100 gleichzeitig im Himmel. Und auch die machen in den letzten Jahren eine Entwicklung durch, an der auch in Deutschland, in Tübingen ganz fleißig mitgeforscht wird, die wir ja auch erleben, dass sich die Auflösung immer stärker verbessert. Und dann haben die unterschiedliche Sensoren, Infrarot, normale Kamera, Radarkameras an Bord. Das sind unglaubliche Datenmengen, die da transportiert werden müssen. Deswegen findet auch da gerade so einen Boom an Bandbreite statt, die sehr, sehr viel über private Anbieter bereitgestellt wird. Das Militär ist total kommunikationsinformationsversessen. Da gibt es auch Ideologie unter den NATO-Staaten. Also auch die formen ja ihre Wissenschaft mit dann gängigen Theorien und hegemonialen Theorien. Und das ist eben gerade oder schon lange die Theorie der Revolution in Military Affairs. Das heißt, so alle 50 Jahre oder so taucht eine neue Technologie auf, die der Dealbreaker ist. Also die sozusagen die Machtverhältnisse auf den Kopf stellt. Und wer bei dieser Technologie vorne ist, der gewinnt. Und das ist eben gerade netzwerkzentrierte Kriegführung heißt das dann, ist die Information als Ressource. Das heißt, auf einer ganz abstrakten Ebene, und so wird im Militär eben auch nachgedacht, geht man ganz plump davon aus, diejenige Streitkraft, die am meisten Informationen in Echtzeit verarbeiten kann, gewinnt. Scheint jetzt an der Praxis zu scheitern. Es läuft ja nicht sehr gut in Afghanistan, Mali und wo auch immer. Aber die Ideologie herrscht, und es gibt eben auch Industrien, die diese Ideologie äußerst praktisch finden, ne? Und alles, was mehr Bandbreite, mehr Information, mehr Pixel, mehr Bild, Ton und mehr also pseudointelligente Verarbeitung von Daten verspricht, wird erstmal gekauft und auch implementiert. So.
Gibt es denn genug Personal, was das verarbeitet? Also du sagst, es sind so unglaubliche Datenmengen. Also ich stelle mir das irgendwie vor, das klingt ja irgendwie so, als würde das vielleicht wieder ins Nichts laufen irgendwie.
Also so philosophisch gesprochen trifft das die Sache wahrscheinlich ganz gut mit dem Nichts. Aber tatsächlich geht gerade ganz viel Forschung eben so in die automatisierte Verarbeitung von Big Data. Also das steckt ja im Begriff Big Data eigentlich schon drin. Das ist zu viel Daten sind, um sie menschlich zu verarbeiten. Deswegen gibt es dann Forschung zu künstlicher Intelligenz. Zum Beispiel, also da habe ich mich viel beschäftigt mit in der Bildverarbeitung, die dann versucht, verschiedene Formen von Sensordaten zu vereinen und dann Situationen zu verstehen und automatisch dann zum Beispiel Boote oder Fahrzeuge zu klassifizieren und die dann über Zeit zu beobachten und mit Netzwerkanalyse. Also da gibt es tatsächlich Technologie wie Bodenradare, also es müssen nicht nur Drohnen sein, die wirklich von Anbieterseite versprechen, hier werden Objekte automatisch aufgrund ihres Verhaltens klassifiziert als Bedrohung oder nicht. Oder
also es geht auch viel um Feindbeobachtung. Also wir hatten
Zielerkennung
das
heißt es.
Zielerkennung, okay.
Und das ist auch ein bisschen schlimm, weil da sehr viel Geld rein investiert wird, auch zivile Forschungsgelder unter einer formal zivilen Forschung. Also das lässt sich am Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bilderkennung sich das ganz gut nachvollziehen. Das war eigentlich ein militärisches Institut, dann wurde das so zivil-militärisch gemacht, hat ganz viel zivile Forschungsgelder gekriegt und die Abteilung für Zielerkennung wurde dann umbenannt in Objekterkennung. Und die Technologien, die da mit einem eigentlich militärischen Interesse hergestellt werden, greifen dann auch ins zivile Leben ein. Und wenn man sich eben schon vor 10 Jahren angeguckt hat, was da für Technologien in welchen Kontexten entstehen, braucht man sich auch nicht zu wundern, dass Rewe, ist es jetzt glaube ich, jetzt irgendwie Kundinnen und Kunden automatisch erkennt und persönlich ansprechen will, oder dass es jetzt eben erste Versuche mit Personenerkennung an Bahnhöfen gibt, also mit so einer wirklich dystopische Überwachungsfantasien. Die entstehen da auch viel in dem Kontext. Aber das ist so eine genuin militärische Angelegenheit. Also Freund-Feind-Erkennung ist auch ein Begriff. Den gab es, als es die ganzen Technologien noch nicht so gab, über irgendwelche Funksignale. Also den gibt es schon seit vielen Jahrzehnten.
Ja, wie ist das? Freuen sich jetzt sozusagen die ganzen Leute, die hinter diesem Cyberkrieg stecken, sage ich jetzt mal, über den Terror, weil sie dann sagen können, okay, das ist, ja, wir überwachen euch wegen dem Terror und das ist nur zu eurer Sicherheit. Sagt man ja oft, dass das jetzt hier die Ausrede ist.
Also, ja, ich meine, im Grunde genommen ist davon auszugehen, dass profitorientierte Unternehmen die Technologie herstellen, die sich halt besser verkauft, solange es eine Angst vor Terrorismus gibt, dass die davon profitieren. Ich meine, interessant finde ich auch, dass diese ganzen Hersteller von Cybersicherheit, die ja Antivirensoftware, da können wir uns noch was drunter vorstellen. Sonst teilweise nicht so viel, was die eigentlich alle machen, die so Internetverkehr und so beobachten, dass die ja wirklich phänomenale Zahlen immer veröffentlichen mit Millionen von Angriffen im letzten Jahr und täglich kommen. Also ich weiß es nicht, ob das eine Fehlmeldung war, aber ich glaube, ich habe gestern gehört, dass täglich 280.000 Viren hinzukommen. Das ist schon auch ein wahnsinniger Diskurs, der so arg überprüfbar nicht ist, der uns da gerade um die Ohren gehauen wird von eben jenen Institutionen, die da auch um Macht kämpfen. Also es gibt ja sozusagen das zivile Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist eigentlich sozusagen für die Abwehr von so Cyberbedrohungen, Cyberattacken zuständig in Deutschland. Und jetzt baut aber die Bundeswehr riesige Strukturen auf, so mit eigenen Ausbildungszentren, die kontinuierlich das Internet überwachen sollen und solche Bedrohungen abfangen sollen. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen auch durch den Staat oder auch durch die NATO initiiert Zusammenschlüsse von Wirtschaftsunternehmen. Und die Telekom als wichtigster Anbieter der Infrastruktur ist auch ein Akteur. Und die ringen da natürlich alle drum. Aber wir haben eine Situation, die wir in gewisser Weise oft haben in der Politik, in der Sicherheitspolitik, dass es sozusagen einen Diskurs gibt, in dem die Leute miteinander ringen um die Vorherrschaft, der aber zugleich alle voranbringt. Also der allen erstmal nützt, weil er mobilisiert zusätzliche Mittel für alle. Das ist schon, das kann man sich ja tatsächlich auch architektonisch anschauen. In Bonn sitzen die meisten dieser Institutionen und da wird einfach gerade gebaut. Ne? Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik baut sich ein neues Gebäude. Nebenan hat sich das Cyberkommando, also die liegen wirklich, also die Baustelle und das Cyberkommando der Bundeswehr, die liegen sich direkt gegenüber. Das ist so ein ganzes Cyberstadtviertel.
Und die haben wahrscheinlich eine gemeinsame Cafeteria oder so, dass man sich trifft oder so.
Es gibt da mehrere Messeveranstalter, die sind auch identifizierbar, und die werden wahrscheinlich auch vorgestellt dann am Sonntag, die sich eigentlich darauf spezialisiert haben, und das findet mittlerweile mit einer Dichte statt. AFCEA ist da eine Organisation mit einer Dichte, dass man schon fast, also von einer Dauerausstellung, Dauermesse, von einer gemeinsamen Cafeteria sprechen kann tatsächlich. Also das ist so eine, eigentlich auch ein erkennbarer, greifbarer Personenkreis. Genau, also die Messeräumlichkeiten gibt es dann auch einfach neu gebaute Veranstaltungsräume, die da auch vom Cyberkrieg profitieren. Also ist ganz interessant, da wird es dann, wir wollen uns ja auch mit den Orten und Profiteuren der Aufrüstung des Informationsraums beschäftigen, da wird es dann auch um solche Strukturen gehen.
Wie auskunftsbereit sind die denn eigentlich, diese ganzen Akteure? Ihr nehmt ja sicher auch mal Kontakt auf, oder informiert ihr euch generell anders?
Wir nehmen da auch mal Kontakt auf, aber passiert eher selten. Da müssen wir schon eigentlich irgendwie sozusagen einen dicken Fisch an der Angel haben, um uns da überhaupt eine Antwort zu erwarten. Also wenn die jetzt einen groben Schnitzer inhaltlich gemacht haben, dann kann man da mal nachfragen, und dann müssen sie vielleicht auch, bevor man ihnen den so um die Ohren haut. Aber sie haben natürlich ihre Medien, wenn ich jetzt die Messen angesprochen habe, es gibt natürlich auch in materialisierter Form, also die haben auch ihre Newsletter, ihre Zeitschriften, über die sie miteinander kommunizieren. Also gibt es ganz konkret auch einen Verlag, der auch in diesem Cyberviertel in Bonn angesiedelt ist. Der Behördenspiegel klingt jetzt irgendwie ein bisschen amtsschimmelig, aber der hat schon immer so an der Schnittstelle zwischen innerer Sicherheit und Verteidigung, also macht auch viel mit Polizei und hat dieses Cyber-Thema schon immer viel gepusht und bringt da auch einen eigenen Newsletter raus, veranstaltet auch viele dieser Messen, und da hat man dann Zugang so auf unterschiedliche Art. Wir haben ja auch diese ganzen Rüstungsmagazine etc.
Also das sind, wie gesagt, keine geheimen Informationen, ihr müsst das einfach nur lesen. Es gibt viel Infomaterial von deren Seite, und ihr müsst das auch auswerten. Letztendlich kriegt ihr da viel mit.
Ja, also sie müssen ja auch die Strukturen bauen, und das bleibt ja dann auch nicht unbemerkt. Also jetzt der Cybercampus in Neubiberg bei München, wo eine Bundeswehr-Uni, dass die jetzt so, ich glaube, 60 neue Professorinnen und Professorenstellen schafft, um da den Cybernachwuchs der Bundeswehr auszubilden. Da gibt es dann auch die Pressemitteilung dazu, und das passiert auch sonst nicht unbemerkt. Manche Dinge passieren natürlich auch unbemerkt, die kriegen wir nicht mit, aber das, was wir mitkriegen, das reicht uns, und das ist auch der Ansatz eigentlich jetzt hier vom Kongress. Natürlich machen wir uns auch ein bisschen Sorgen mit dem Thema, ob man vielleicht auch da zu sehr Leute anspricht, die sich da ja schon auch ein bisschen eine krude Vorstellung zusammengebastelt haben vom Krieg im Informationsraum.
Ja, aber es ist eigentlich eher gut, wenn man sie anspricht und wenn, also
wenn sie ansprechbar sind. Ja.
Ja, wenn sie ansprechbar sind und wenn sie mal da wirklich sortiert Informationen bekommen, als wenn sie sich in ihrem Köpfchen immer irgendwas zusammenreimen und es immer wirrer wird. Also eigentlich ist ja gut, dass sie da zu euch gehen können, sehen können, da sind Fakten, ne, und wie ihr das auch wertet, ne, also wie ihr das auch auswertet.
Das ist tatsächlich.
Weil die Leute allein zu lassen, das wird echt irgendwann gefährlich. Ne?
Ja, also das ist tatsächlich die Idee auch, dass wir uns sehr viel auf offizielle Dokumente stützen wollen und sagen wollen, das reicht eigentlich schon. Also das, was man hier ganz schwarz auf weiß als Vorhaben der NATO, der EU, der Bundesregierung sagen kann, das ist auch schon ein Grund, auf die Barrikaden zu gehen und aktiv zu werden und eine intellektuelle Selbstverteidigung zu betreiben. Da reicht das, was wir schwarz auf weiß haben, und da muss man dann nicht noch irgendwelche Verschwörungen dahinter eigentlich vermuten. Das sind die Akteure, die kennen wir ganz lang, die Bundeswehr, und was die sich an krude Sachen ausdenkt. Und da reicht tatsächlich, was wir wissen, und da bleiben wir auch ganz eng an den Dokumenten, die da bestehen. Also man kann sich sozusagen auch im Mainstream, im Informationsraum, im nicht, eigentlich, wir informieren uns ja überwiegend im Nicht-Kritischen. Also in den Medien der Rüstungsindustrie, in den öffentlich-rechtlichen Medien, aus den Pressemitteilungen. Und wenn man das aber systematisch angeht und daraus destilliert, was ganz offensichtlich ist, reicht es auch schon, sich zu empören, ja, und auf die Barrikaden zu gehen. Das ist auch so ein bisschen die Idee. Ja.
Okay, gut. Die Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Also es geht um den Kongress am 18. und 19. November im Flatterhaus von der IMI. Ja, beginnt die Zeiten, oder vielleicht weisen wir noch mal kurz hin, wo man sich informieren kann, also online vielleicht noch mal über das einzelne Programm.
Ja, also unsere Homepage ist imi-online.de. Da steht auch unsere Telefonnummer, das ist 49154 in Tübingen. Kann man auch einfach anrufen. Wichtig ist für uns zu sagen, dass man auch gern, also das ist jetzt kein akademischer Kongress, Habitus Publicum, da kann man auch gern mal zu einem einzelnen Vortrag einfach so vorbeischauen. Wir haben am Freitagabend ab 7 Uhr schon eine Auftaktveranstaltung in der Hausbar der Schellingstraße. Das ist dann so ein bisschen mit Musik und Bier und Beiträgen, wo wir uns auch bemühen, ein bisschen lustig zu sein. Mal schauen, ob es klappt. Genau, und dann am Samstag ab 12 Uhr im Schlatterhaus und am Sonntag ab 9.30 Uhr im Schlatterhaus. Und da bin ich jedes Mal ganz baff, wie viele Leute am Sonntag um 9.30 Uhr tatsächlich da sind.
Zum Schluss kann man vielleicht noch sagen, es ist ja viel Arbeit, die ihr habt. Ihr wertet viel aus. Nochmal darauf hinweisen, ihr seid auf Spenden angewiesen, auf Mitglieder.
Ja, voll und ganz, ja.
Okay, wer das unterstützen möchte, kann sich gerne an euch wenden.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, Mari.
Ja, ich danke euch.